Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, Advent. Stell dir vor, Gott kommt zu Besuch. Ganz konkret. Er steht vor der Tür und klingelt. Wie reagierst du? Hast du Angst? Verkriechst dich im Keller? Bist nicht zu Hause? Oder freust du dich, reißt die Tür auf, schmückst noch schnell deine Wohnung? Advent ist die Zeit, in der wir auf Gottes Besuch warten und hinleben. Früher haben Christen gefastet, um sich auf diesen Besuch Gottes vorzubereiten, um immer wieder neu nachzuvollziehen, was vor 2000 Jahren in einem Stall von Bethlehem geschehen ist. Die Bibel enthält eine Fülle von Geschehnissen, von Berichten und Geschichten, in denen Gott Menschen begegnet und zu Menschen zu Besuch kommt. Angefangen auf den ersten Seiten der Bibel, wo Gott zu seinen Geschöpfen Adam und Eva kommt, bis zu den letzten Seiten, auf denen eine neue Ankunft Gottes angekündigt wird. Eine dieser vielen Ankünfte Gottes bei den Menschen war Anlass für Psalm 24. Autor ist David. David holt die Bundeslade nach Jerusalem. Die Bundeslade war ein heiliger Gegenstand, eine Art Truhe, in der unter anderem die Gesetzestafeln, also die 10 Gebote, aufbewahrt wurden. Und an diesem Gegenstand hatte Gott seinem Volk gesagt, ist er gegenwärtig. Und das Volk konnte ihm dort begegnen. Und diese Bundeslade war von Feinden des Gottesvolkes gestohlen worden. Später zwar zurückgebracht worden, aber sie kamen nie wieder zurück nach Silo, dem damaligen Zentrum, in dem die israelitischen Gottesdienste gefeiert wurden. Und das Volk, lesen wir dann in 1. Samuel 7, trauerte, dass der Herr sie verlassen hatte. Mehrere Jahrzehnte dauerte diese Zeit an, in denen die Menschen sich von Gott verlassen fühlten. Und nun holt David diese Bundeslade zurück in die neue Hauptstadt nach Jerusalem zu seinem Volk. Gott selbst kommt mit dieser Bundeslade zu seinem Volk wieder zurück. Was für ein Ereignis. In 2. Samuel 6 wird davon berichtet und da lesen wir, und David tanzte begeistert vor dem Herrn, also vor der Bundeslade her, und trug dabei nur einen leinenen Priesterschurz. So brachten David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großem Jubel und dem Schall der Hörner nach Jerusalem. Doch als die Lade des Herrn in die Stadt Davids getragen wurde, schaute Michal, die Tochter Sauls, Frau von David, aus dem Fenster. Und sie sah, wie König David vor dem Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. David flippt aus, gerät in Ekstase, macht sich mit seinem Hüpfen und Tanzen und Springen lächerlich. Wuhu, Gott kommt zu uns, so reagiert David. Und zu diesem Anlass hat David ein Lied gedichtet, Psalm 24. Wir lesen: Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, dass da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Selah, Zwischenspiel. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Sela. Vers 1 und 2. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Mit diesen beiden ersten Versen wird der Blick nach oben gerichtet, auf Gott, den großen, allmächtigen Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, dem nichts unmöglich ist. Hier wird mit wenigen Worten gezeigt, wie allmächtig und groß er ist, wie heilig. Gott ist der Schöpfer und Urgrund von allem, was da ist. Und tatsächlich, wenn wir in das Universum schauen, dann sehen wir diese Größe, ja, fast wörtlich. Je nach Theorieansatz hat das Universum einen Durchmesser von 78 Milliarden Lichtjahren. Ein Lichtjahr sind 9,46 Billionen Kilometer. Unermesslich. Wenn wir Tiere und Pflanzen uns ansehen, auch da sehen wir eine überbordende Kreativität, eine Vielfalt. Schätzungsweise 8,7 Millionen Organismen leben auf der Erde und die meisten sind da noch völlig unentdeckt. Gott, der geniale, kreative Schöpfer. Und wir Menschen, die Zerstörer. Täglich sterben durch menschlichen Einfluss bis zu 130 Tier- und Pflanzenarten. Wir verseuchen den Boden und das Trinkwasser. Wir vermüllen die Meere. Rund 10 Millionen Tonnen Plastikmüll pro Jahr landen in den Meeren. Wir zerstören durch unseren übermäßigen Energiehunger unsere eigene Lebensgrundlage. Wir Menschen haben seit Jahrtausenden die von Gott gegebene Verantwortung für seine Schöpfung mit Füßen getreten. Wir haben Gottes Schöpfung misshandelt und zerstört. Wir haben seinen guten Schöpfungsplan missachtet. Und wir haben seinen guten Plan für uns Menschen missachtet. Wenn wir zu den ersten Menschen zurückgehen, Adam und Eva, sehen wir schon dort, die Menschen haben der Schlange mehr gehorcht als Gott, haben den Worten des Teufels mehr Macht über sich gegeben als Gottes Worten. Sie haben Gottes guten Plan für die Menschen, nämlich in Gemeinschaft mit ihm, dem Schöpfer, zu leben. Im wahrsten Sinne des Wortes im Paradies zu leben. Diesen guten Plan haben sie missachtet. Die Folgen sind verheerend. Wir lesen in 1. Mose 3, Vers 23, da wies Gott, der Herr, den Menschen aus dem Garten Eden. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ ihn lagern vor dem Garten Eden. Und schon in der nächsten Generation vollzieht der Mensch den Bruch mit Gott vollständig. Denn wir lesen dann vom Brudermörder Kain, so ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not jenseits von Eden. Jenseits von Eden. Seitdem lebt der Mensch jenseits von Eden. Und leidet an diesem Jenseits von Eden und leidet an der Trennung von seinem Schöpfer. Und die Schöpfung leidet mit. Darum drückt die Frage in Vers 3 eine Sehnsucht aus. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wenn wir uns die Größe und Allmacht und Heiligkeit Gottes bewusst machen und dann unsere Unvollkommenheit, unser Versagen, dann stellt sich nahezu automatisch die Frage, wie können wir Menschen vor diesem Gott bestehen? Wie können wir zu ihm kommen, in Gemeinschaft mit ihm sein? Wir sind jenseits von Eden. Wir sind die abgeirrten Geschöpfe. Er ist der Schöpfer. Was für ein Missverhältnis, was für eine Kluft, eine Beziehung, schier unmöglich. Naja, nicht ganz. Schauen wir mal in die allgemeinen Geschäftsbedingungen sozusagen, ins Kleingedruckte. Vers 4 folgende. Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Da scheint ja doch Beziehung möglich zu sein. Du musst halt nur unschuldige Hände haben, nichts verbockt haben, nie etwas getan haben, was irgendwie nicht so ganz okay war. Du darfst auch noch nie schlechte Gedanken gehabt haben. Neid, Missgunst, Egoismus, aus der Haut fahren, Lästerei, auch nicht in Gedanken. All das muss dir völlig fremd sein. Dann, ja, dann kannst du zu Gott kommen. Da sind die Ansprüche aber wirklich hoch. Aber ist ja auch kein Wunder, wir haben es ja nicht mit irgendwem zu tun, sondern mit dem Schöpfer des Universums, dem heiligen Gott. Nur wer selber heilig ist, nur wer selber ohne Schuld ist, und zwar vollkommen, Herz und Hand, der kann dem heiligen Gott nahen, wird von ihm angenommen und wird von ihm gesegnet. Selah, Zwischenspiel. Als hätte der Komponist dieses Psalms geahnt, dass man als Zuhörer an dieser Stelle erstmal ein bisschen verdauen muss, ein bisschen drüber nachdenken muss, was man da gehört hat. Was machen wir damit? Wie reagieren wir darauf? Zwei naheliegende Konsequenzen kann man als Mensch, als Geschöpf daraus ziehen. Einmal Enttäuschung, Niedergeschlagenheit. Ja, wir haben es gehört und wenden uns ab. Vielleicht gehen wir sogar in die Leugnung und sagen, ach, es gibt überhaupt keinen Gott. Oder die andere Reaktion, so, jetzt aber. Wir krempeln die Ärmel hoch. Das schaffen wir schon. Fasten, beten, pilgern, Almosen geben, jeden Sonntag in den Gottesdienst, spenden und. Religion. Und während wir als Zuhörer noch schwanken, zwischen diesen beiden Alternativen, die Kosten überschlagen. Und die Geschichte der Menschen ist voll von den Folgen dieser beiden Konsequenzen. Während wir also schwanken zwischen einerseits Enttäuschung, Leugnung und andererseits Selbsterhebung, schmettert wie eine strahlende Trompete oder wie die Hörner, von denen wir eben gelesen haben, oder wie helle Bachtrompeten, der Vers 7 in unsere Gedanken und reißt uns aus der geistigen Umnachtung. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wie bitte? Er kommt zu uns? Gott, dieser allmächtige Schöpfer, dem alle Ehre gebührt, kommt zu uns? Wir sind doch völlig unvorbereitet. Geht doch nicht. Doch, doch, mach schnell. Gott kommt zu uns, zu dir und zu mir. Trotz unserer Schuld, unserer Unvollkommenheit, unserer Abgeirrtheit. Wahnsinn, ich kann es nicht fassen. Wir sind jenseits von Eden und Gott kommt zu uns. Bereite dich vor, mach die Tore weit. Was für eine Wucht und Helligkeit, mit der uns Vers 7 aus unserer depressiven Verstimmung herausreißt. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Das heißt, unsere Türen, unsere Schubladen sind viel zu klein für Gott. Und trotzdem kommt Gott zu uns, macht sich klein für uns. Gott, der inkommensurabel, unermesslich ist, seine Größe ist unermesslich, seine Weisheit ist unermesslich, seine Macht ist unermesslich, seine Stärke ist unermesslich. Wir Menschen können ihn nicht fassen, ihn nicht ergreifen, uns nicht zurecht machen, wie wir ihn gerne hätten. Und doch kommt Gott und macht sich klein, ein Kind in der Krippe. Nicht du musst dich heiligen zur Sündlosigkeit, damit du vielleicht irgendwann von Gott angenommen wirst, zu Gott kommen kannst, sondern Gott kommt, so unvollkommen und unfertig du dich auch fühlen magst. Da kann man schon mal in Aufregung geraten, in Panik, in Begeisterung. Unglaublich. Man kann ausflippen wie David, tanzen und jubeln. Und als könnte man es tatsächlich noch immer nicht glauben, fragt Vers 8, Wer ist der König der Ehre? Und dann die Bestätigung. Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Streit. Ja, du hast richtig gehört. Es ist genau dieser Schöpfergott, von dem am Anfang des Psalms die Rede war. Irrtum ausgeschlossen. Wow, das sind wirklich Good News. In einer Zeit voll von Fake News und Bad News sind das wirklich Good News. In einer Zeit der Dunkelheit und des Trübsinns, der Einsamkeit, der stillen Verzweiflung, der Angst, in einer Zeit kollektiver Pandemiedepression, gesellschaftlicher Spaltung, wuchernder Hate Speech, religiösen Terrors und wankender Supermächte, eines auseinanderbrechenden Weltgefüges, wie Papst Franziskus es mal bezeichnet hat, in einer Zeit voller negativer Schlagzeilen und schlechter Nachrichten, ist das eine gute Nachricht. Das ist die eine gute Nachricht, die alle anderen Nachrichten in den Schatten stellt. Das ist die frohe Botschaft, die raus muss in die Welt, die die Welt braucht dringender denn je. Die Welt dürstet nach dieser frohen Botschaft. Lasst uns diese Botschaft und das Volk bringen. Wie auch immer, rufen, schreien, singen, beten. Der Herr stark und mächtig kommt zu uns Menschen. Dass der König der Ehre einziehe, lässt sich auf drei Ebenen verstehen. Erstens auf der historischen Ebene, in der der Psalm entstanden ist. Der König der Ehre, Gott, Jahwe, kommt mit der Bundeslade nach Jerusalem. Dort wird er bei seinem Volk sein. Dort kann sein Volk ihm begegnen. Das war der eigentliche Anlass für dieses Lied. Man kann es auf einer zweiten, allgemein prophetischen Ebene verstehen. Gott kommt als Mensch auf die Erde in Jesus Christus, seinem Sohn, geboren von der Jungfrau Maria in einem Stall in Bethlehem. Daran erinnern wir uns an Weihnachten und bereiten uns darauf in der Adventszeit vor. Gott ist Herr, also nicht nur seines Volkes Israel, sondern aller Menschen. Und drittens, auf einer persönlichen Ebene, auf der diese Worte jenseits jeden von uns ansprechen. Nicht nur kommt Gott pauschal zu allen Menschen, sondern zu dir ganz persönlich, in dein Leben und in dein Herz. Öffne die Tore. Mach nicht denselben Fehler wie Adam und Eva im Garten Eden. Als Gott sich da aufmachte und sie suchte, versteckten sie sich, weil sie erkannten, dass sie nackt waren, dass sie so nicht vor Gott bestehen konnten, dass sie seine Geschöpfe waren und dass er der Schöpfer war. Also versteckten sie sich. Wenn sich Gott aufmacht und dich sucht, hast du zwei Möglichkeiten: dich vor ihm verstecken oder ihn willkommen heißen. Mach dich bereit. Er kommt auch zu dir. Mach hoch die Tür. Die Tor mach weit. Warum müssen wir uns nicht mehr verstecken? Was ist passiert seitdem? Es ist doch immer noch der heilige Gott und wir die abirrenden Menschen. Wir sind immer noch jenseits von Eden. Zwischen Garten Eden und uns heute ist etwas Entscheidendes passiert. Krippe und Kreuz. Bethlehem und Golgatha. Geburt, Tod und Auferstehung des Gottessohnes. Nicht umsonst ist das Kreuz das Symbol der Christenheit. Es ist das Symbol der Versöhnung Gottes mit den Menschen. Alles, worüber wir in Vers 4 gestolpert waren, als wir uns auf den Weg machten, zu Gott zu kommen, hat der Sohn Gottes ans Kreuz mitgenommen. Und so ist der Vers 7 die persönliche Aufforderung an dich: empfange Jesus, empfange die Versöhnung mit Gott, öffne deine Tore, öffne dich für Gott. Und auch wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist im Leben, gilt die Aufforderung neu: mache die Tore weit für den Herrn, stark und mächtig. Lass ihn wieder in dir stark werden. Warum brauchen wir denn einen Herrn stark und mächtig, sogar mächtig im Streit? weil wir angefochten sind. Unsere Gemeinschaft mit dem heiligen Gott ist angefochten. Sein heilender Einfluss auf unsere Seelen, sein heiligender Einfluss auf unser Leben sind bedroht. Denn wir sind ein Ort des Kampfes. Es ist der Kampf Satans gegen Gott. Es ist der Kampf des Erzzerstörers gegen den Schöpfer, gegen den Urgrund. Für aufgeklärte Menschen des 21. Jahrhunderts ist das eine Zumutung. An Hölle und Teufel glaubt heute doch keiner mehr. Das taugt bloß noch für Konsumkitsch an Halloween. Und Weihnachten verkommt zu einem nostalgischen Traditionsgedöns. Aber die Geburt des Christkindes ist weit mehr als ein Kind in der Futterkrippe mit Ochs und Esel und Gold, Weihrauch und Myrrhe. Von Anfang an wütet ein Kampf, schon bevor Jesus geboren wird. Wir sehen an der Weihnachtsgeschichte, wie der Teufel mit allen Mitteln versucht zu verhindern, dass der Gottessohn lebend zur Welt kommt, dass Gott zu seinen Menschen kommt. Wir haben die Volkszählung, sodass die hochschwangere Maria eine mehrtägige Reise, wahrscheinlich Fußreise, antreten musste. Es gibt keine Herberge in Bethlehem, sodass das Kind in einem dreckigen Stall geboren werden muss, unter unglaublichen hygienischen Bedingungen. Danach der grausame Kindermord, verordnet von König Herodes. Flucht, Vertreibung, ein Kampf. Und die Spuren dieses Kampfes, die Spuren der Zerstörung sind auch an uns zu erkennen. Sie sind an der gesamten Menschheit und der Natur überdeutlich. So deutlich, dass die ganze Schöpfung seufzt, wie Paulus schreibt, und auf Erlösung wartet. Die Welt hat den Herrn stark und mächtig, nötiger denn je. Wenn wir die Zerstörung der Erde, all das Leid, Krankheit und Tod gerade im Moment vor Augen haben, dann bekommt dieser Ausruf des Psalmschreibers eine noch größere Eindringlichkeit. Vers 7 heißt wörtlich: Erhebt ihr Tore eurer Häupter und erhebt euch ihr uralten Pforten. Und man möchte aus lauter Verzweiflung mitrufen, wenn es die Menschen schon nicht tun, dann wenigstens ihr Tore, öffnet euch. Kyrie eleison, Gott mit uns, Herr, erbarme dich. Die Tore weit zu machen heißt zu erkennen, dass wir jenseits von Eden sind und sich gleichzeitig einzugestehen, dass wir geschaffen sind für Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Die Tore weit zu machen bedeutet, sich in seiner ganzen Unvollkommenheit und Unheiligkeit anzusehen und dann aufzublicken zu dem heiligen Gott, der noch größer ist als die Größe meiner Unvollkommenheit. Gott ist größer. Sich für diesen Gott zu öffnen heißt, Segen und Gerechtigkeit von ihm zu empfangen, wie wir in Vers 5 lesen. Der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Gott kommt in seinem Sohn Jesus Christus in diese Welt und schenkt uns mit ihm Segen und Gerechtigkeit. Das ist Gottes Weihnachtsgeschenk an die Menschen. Die Tore weit zu machen heißt anzuerkennen, dass wir den Herrn stark und mächtig nötig haben, weil wir es selbst nicht schaffen. Heißt zu erkennen, dass wir selbst überfordert sind damit, ein gottgefälliges Leben zu führen. Ganz grundsätzlich ein gelingendes Leben zu führen. Die Tore weit zu machen bedeutet, Jesus einzuladen in das eigene angefochtene Leben, in unsere Angst, unsere Bestürzung und Verzweiflung angesichts dieser Welt, in der wir hier und jetzt leben. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus zu seinen Nachfolgern. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und Johannes schreibt in seinem Brief, denn der in uns ist, das ist der Herr stark und mächtig, ist größer als der, der in der Welt ist. Wenn wir uns das bewusst machen, dann können wir auch jetzt, auch in diesem Jahr 2020, aus voller Überzeugung singen: Freue dich Welt, dein König naht.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.